Gut. Also, wie weit waren wir beim Programmieren hier rechts? Wir haben zwei Klassen gemacht. Wir haben eigentlich drei Klassen gemacht. Wir haben eine Klasse gemacht, die sich mit kleinen Bienen beschäftigt. Ja? Oder in anderen Worten, die ein Bauplan für kleine Bienen ist. Die Klasse Little Bee. Und die hat eine Zustandsvariable, ein Field sozusagen. Und das Field hieß Collected Pollen und war vom Typ Double. Und diese Datentypen werden wir heute im Verlauf der Stunde noch ein bisschen näher betrachten. Wir werden auch noch ein bisschen näher damit rumspielen. Ja. Und dann hatte diese Klasse zwei Methoden, zwei Verhaltensweisen, nämlich Stechen und Schnarchen. Ja. Und diese Verhaltensweisen waren jetzt nicht so besonders ausgefeilt. Sie bestehen im Wesentlichen drin, dass irgendwas ausgegeben wird. Ja? Jetzt, wenn wir uns diese Zeile, wo was ausgegeben wird, nochmal ein bisschen näher anschauen, da steht ja System.out.println. Ja? So, jetzt die Frage an Sie, was ist println für ein Ding in Java, Ihrer Meinung nach? Wer hat eine Meinung dazu? Was könnte Brinteln sein, bitte? Ja, also es gibt den Text aus, aber was ist es von der Natur? Ist es eine Variable?
Eine Methode vielleicht, weil es tut ja was?
Ja, es ist eine Methode, weil es tut ja was, völlig richtig. Und diese Methode wird ausgeführt auf welchem Objekt?
Der Leinwand?
Ja, und die Leinwand wird hier repräsentiert durch welches Objekt? Das Objekt heißt out, ja? Und das Objekt out ist halt ein Ausgabestream, ja? Und ist eine Eigenschaft von System, ja? Und das heißt, im Prinzip haben wir sozusagen jetzt System und das hat das Field, den Zustand oder das Zustandselement out, ja? Sie können sich denken, dass es auch noch in gibt. Also out ist ein Strom nach außen, was es unten auf der Konsole ausgibt. Man kann von der Konsole natürlich auch lesen, das ist der Strom in. Ja? Und System hat natürlich noch viele, viele andere solche Properties. Ja? Und out ist natürlich selber wieder ein komplexes Objekt. Ja? Hat selber wieder Zustände und Verhalten. Und wie Sie völlig richtig gesagt haben, ein mögliches Verhalten, eine Methode ist println. Ja? Jetzt gibt es natürlich da auch die Methode print zum Beispiel, die also nicht eine ganze Zeile mit anschließendem return ausgibt, sondern halt ohne return. Ja? Und es gibt print auch noch in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Sie sehen schon, wir machen schon von Objektorientierung relativ aktiv Gebrauch an dieser Stelle, aber wir verstehen es noch nicht so richtig. Also das mit dem Punkt haben wir offiziell noch gar nicht durchgenommen, aber wir haben es eigentlich, obwohl wir es nicht durchgenommen haben, schon relativ gut kapiert, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Ja? Gut, also wir haben die Klasse Little Bee, dann haben wir noch die Klasse Angry Hornet. Ja, da haben wir noch nicht viel programmiert. Ja, keine Ahnung, wobei eigentlich dachte ich, wir hätten schon was programmiert. Flying Insect, ja gut. Dann sagen wir mal, Angry Hornet soll halt auch stechen können. Ja. Ich denke, wir hatten es schon, ja, aber irgendwie ist es uns abhanden gekommen, ist auch egal. Ja. Dann schreiben wir es nämlich einfach nochmal, warum auch nicht. Und sagen einfach hier, ja, sind wir mal faul und kopieren es. Stimmt, hatten wir. So, hep und hep und hep. Gut, genau, hier haben wir nämlich noch ein Mega hinzugefügt. So, das war's. Ja, soweit waren wir gekommen. Dann haben wir noch gesagt, naja gut, dann gibt es offensichtlich wohl noch einen Kandidaten für so eine Oberklasse, von der jetzt die Bienen und die Hornissen erben. Da hatten wir es erst mit dieser wissenschaftlichen Subordnung versucht, aber dann haben wir gesagt, naja komm, warum so wissenschaftlich, machen wir einfach mal eine Klasse Flying Insect und die hat halt keinen Zustand, also keine Zustandsfields, keine Zustandsattribute, ja, sehen wir hier nichts, aber dafür ein Verhalten, nämlich fly. Ja? So. Jetzt, wenn wir sagen wollen, Angry Hornet soll von Flying Insect erben, ja, im gleichen Stil wie jetzt hier das Submarine von Vehicle erbt oder Whale von Mammal, ja, machen wir einfach hier ein Extends Flying Insect rein. Ja. Wenn wir das safen, haben wir das und genau das gleiche können wir natürlich auch machen für die Biene. Ja. Und vorher waren es halt drei verschiedene Klassen. Und jetzt sind es zwei Klassen, die von einer Oberklasse erben. Immer noch drei verschiedene Klassen, aber mit Vererbung. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, jetzt habe ich meine drei Klassen, aber jetzt passiert ja nichts. Jetzt habe ich die programmiert, keiner sticht, keiner fliegt, keiner schnarcht, was ist denn da los? Ja? Und dann haben wir vorhin schon mal gehabt, wenn wir wollen, dass was passiert, brauchen wir einen Punkt, wo das System ja anfangen kann. Und das wäre jetzt, dafür machen wir uns jetzt mal eine neue Klasse. File, New, oh geez, oh Mann, das ist auch vom User Interface her ganz schön schlecht. So, File, New Class und das Ganze können wir jetzt Meadow Demo nennen. Ja? Und da wollen wir hier so eine Public Static Void Main String Args Methode haben. Ja? Wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was diese lustigen Klammern hinter String sind. Ich meine, was könnte String sein? Das könnten wir jetzt schon wissen. Was ist String? Wer hat eine Meinung dazu?
Eine Textzeile.
Was ist es Java-technisch? Ein Datentyp? Ja, das ist nicht falsch, aber wir haben es schon genauer gehabt. Ist es eine Variable? Ist es eine Methode? Eher nicht, oder? Also String, ich löse es auf, String ist eine Klasse, genau wie Little B oder Whale oder Vehicle. Das ist einfach eine Klasse. Ja? Und diese Klasse ist ein Bauplan für Zeichenketten. Das heißt, ich kann mir von der Klasse Zeichenketten bauen, genau wie ich von dem Bauplan Whale viele Whales bauen kann. Oder von dem Bauplan Gro verschiedene Gro-Objekte bauen kann, ja, wenn ich Lust dazu habe. So, das heißt, also das haben wir schon mal, diese ganzen anderen Sachen kapieren wir nicht, aber wir wollen es trotzdem haben, ja, auch wenn wir es nicht kapieren. Gut, das ist jetzt eine Methode, da können wir jetzt alle, können wir anfangen, ein bisschen was zu programmieren. Ja, so. Jetzt haben wir also, wir haben ja schon programmiert, wir haben drei Klassen geschrieben, immerhin. Jetzt wollen wir aber, dass irgendwas passiert. Ja? Und die Main-Methode haben wir ja dazu jetzt hier ins Leben gerufen, damit der Computer, wenn wir nachher hier auf Run drücken, weiß, aha, ich fange mit der ersten Zeile von der Main-Methode an. Ja? So. Jetzt machen wir uns erstmal, Sie ahnen es schon, ein paar Bienen. Ja? So. Gut, das ist mal eine Deklaration, die sagt, es soll ein Bienenobjekt geben und das soll Maya heißen. Jetzt haben wir, das ist alles, was wir tun, es gibt noch keine Maya. Ja? Jetzt, wenn wir die Maya ins Leben rufen wollen, müssen wir den Bauplan nehmen, den wir vorhin programmiert haben. Ja? Das ist der Bauplan, der sagt ja nur, alles, was eine kleine Biene ist, hat einen Zustand Collected Pollen und kann stechen und schnarchen. Und auch noch fliegen. Ja? Das ist alles, was eine Biene ausmacht. Aber es gibt ja jetzt noch keine. Jetzt geht's los und es gibt eine Biene, indem wir sagen, Maya soll eine neue kleine Biene sein. Ja? Und in dem Moment gibt's Maya. Ja? Jetzt ahnen Sie schon, wen es auch noch geben wird. Ho, 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 ho. Didaktik, Wahnsinn. Ja, man, gut, den gibt's auch noch, den alten Schurken, ja. So, jetzt hatten wir vorhin bei den Bicycles, hatten wir das als eine Zeile geschrieben. Das heißt, wir haben nicht Little B Willy und Willy gleich New Little B, beziehungsweise das gleiche für Fahrräder, sondern das Ganze können Sie im Prinzip auch als eine Zeile so schreiben. Ja? Das sind praktisch zwei Statements in einem, was ich hier gemacht habe, das hellblaue. Ist aber nichts anderes als das, was vorher da stand. Ist also eine Deklaration, Willy soll eine kleine Biene sein und gleichzeitig kreieren wir ihn auch noch. Das heißt, wir nehmen den Bauplan und sagen, aha, so ist also eine kleine Biene, hepp, 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 zack, steht der Willi da. So, jetzt haben wir die beiden und jetzt kann man natürlich auch was machen, ja. Maya kann fliegen, ja. Und den Willi, den lassen wir mal das tun, was er auf jeden Fall machen kann. Sie sehen hier, wenn ich jetzt den Punkt schon mache, dann gibt er mir schon alles Mögliche, was Willi wohl tun könnte. Nämlich Willi kann schnarchen. Ja? So. Das ist jetzt unser erstes ganz, ganz kleines Programmchen, beziehungsweise wir haben ja auch schon andere Programmteile geschrieben. Ja? Und wir wissen, Main ist einfach nur eine Methode. Ist einfach ein Stück Code, wie eine Prozedur, wie vorhin. Und Fly ist ein Stück Code, Snooze ist ein Stück Code. Und die rufen sich jetzt alle gegenseitig auf. Ja, das können wir, theoretisch können wir das auch im Debugger wieder anschauen, können wir auch machen. Aber wir können auch einfach mal hier auf Run drücken. Was wird passieren, wenn ich auf Run drücke? Guess. Bitte sehr.
Einmal Brumm ausgedruckt und einmal, ich weiß nicht, was das Geräusch, das bei Schnarchen drin.
Schnarch, ja. Das, ja, genau. Völlig richtig. Es wird einmal Brumm ausgedruckt und einmal Schnarch ausgedruckt und dann ist die ganze Sache auch schon zu Ende. Ja? Hep. Gut. Brumm und Schnarch. Ja, prima. Halleluja. So. Wer von Ihnen würde das Ganze gerne nochmal im Debugger Schritt für Schritt sehen? Sie möchten es gerne nochmal sehen. Okay. Ja? Andere Frage. Machen wir die zuerst, dann schauen wir es uns an. Korrekt. Also der Einwand war, ich weiß ja jetzt von der Ausgabe gar nicht, ob Maya oder Willi fliegt. Das ist aber auch egal, das ist auch wesentlich beim objektorientierten Programmieren. Flying Insect macht halt nur Brumm. Ja, und Sie wissen nicht wirklich, ob jetzt die Maya Brumm gemacht hat oder der Willi. Das ist ein Aspekt, der hat letztendlich auch mit Polymorphie, mit Vielgestaltigkeit zu tun. Ja. Weil, wenn jetzt hier in dem Raum einer furzt, ja, dann wissen Sie ja auch nicht, wer es war. Ja. Und das ist im Prinzip, warum ist es so? Weil Furzen sich bei jedem Homo sapiens relativ gleich anhört. Ja. Das ist eigentlich genau das. Und das ist praktisch gewollt. Ja. Jetzt, wir werden gleich noch sehen, wie wir das Ganze ändern können. Ja. Sie wollten es im Debugger sehen. Ja. Also schmeißen wir den Debugger an und vorher sagen wir, wir machen hier mit Rechtsklick Toggle Breakpoint. Ja? Ein Breakpoint ist einfach das, wo der Debugger anhalten soll. Ne, hat nicht geklappt. Ne? Ah ja, gut, vielleicht. Ja, okay, gut. Schon akzeptiert. Hier, gut. Gut, also hier halten wir dann an. Ja? So, jetzt klicken wir hier auf Debug. Okay. Ja, ich möchte das. So, jetzt haben wir wieder die Perspektive gewechselt. Ja, das Fenster ist so eine komische Übersicht, das ist auch eine komische Übersicht, interessiert uns nicht. Uns interessiert das Fensterchen hier und dieses. Ja, hier ist wieder der Code. Wir sind in Meadow Demo in der Methode Main, haben schon zwei Statements abgearbeitet und sind dabei, das dritte Statement abzuarbeiten. Ja, so. Jetzt haben wir die Maya offensichtlich erzeugt. Ja? Und Sie erinnern sich noch hier an dieses Speichermodell, ja? Was wir die ganze Zeit immer aufgelegt haben. Ja. Dieses hier. Ja? Das ist ja im Prinzip das, was wir hier oben wiederfinden. Und als wir Horst, Heiner und Do Self Sum Square vorgeführt haben heute Morgen, dann war Horst einfach nur rechts oben eine Variable, die hatte halt den Wert, eben 2000 zum Beispiel, als wir es dann ausgeführt hatten. Jetzt interessant ist aber, was wir hier schon sehen, Maya hat ja jetzt so ein Aufklapp-Plus. Ja? Warum? Weil Horst und Heiner sind elementare Variablen und Maya ist ein Objekt. Ja? Das heißt, ein Objekt ist im Grunde nichts wirklich total anderes wie so ein Integer, es ist nur ein bisschen komplizierter, es hat eine Substruktur, es hat Zustände. Ja? Und Maya hat insbesondere einen Zustand, das wissen wir ja, nämlich den Collected Pollen. Ja? Und jetzt, ich habe auf das Plus geklickt und jetzt sehe ich alle Zustandsvariablen von der Maya und hier Collected Pollen, das ist 0, weil es ist ja noch nichts passiert. Ja? So. Und jetzt kann ich weitergehen hier wieder mit Step Over. Und jetzt sehen wir, jetzt gibt es auch einen Willi und der Willi hat auch noch nichts gesammelt. Ja, warum auch? Und wenn ich jetzt Maya Fly mache, ja, jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann hier wieder Step Over auswählen. Wenn ich Step Over auswähle, wird einfach die Fly-Methode ausgeführt und ich gehe zur nächsten Zeile, nämlich zu Willi Snooze. Ja. Wenn ich Step Into mache, dann verfolge ich mit, wie der Kontrollfluss in die Methode Fly von dem Objekt Maya springt, ja, oder von der Klasse, je nachdem. Machen wir mal Step Into. Und Sie sehen jetzt, die Perspektive ändert sich sofort zur Klasse Flying Insect. Und wir sind schon in der ersten Anweisung von Fly. Es gibt halt nur eine in Fly. Aber wenn da jetzt mehrere wären, würden wir die auch wieder Tröpje für Tröpje nacheinander ausführen. Ja? Und jetzt kann ich auch hier wieder... Wenn ich jetzt übrigens Step Into machen würde, dann würden jetzt hier diese ganzen Systemklassen angefangen werden aufzupoppen. Und das wäre natürlich ist halt relativ komplexer Code, deswegen machen wir es nicht. Wir machen jetzt einfach hier auch mal Step Over. Was passiert ist, Brumm wird ausgegeben und wir springen eigentlich sofort wieder zurück dahin, wo wir aufgerufen haben. Ja? Also, Brumm wird ausgegeben, hier, bingo, und im nächsten Schritt, okay, gut, Step Over, komme ich jetzt hierhin eigentlich zurück. Das heißt, diese Sache ist hier jetzt komplett ausgeführt und ich komme jetzt zum nächsten Statement, nämlich Willi Snooze. Ja? Und so geht's halt weiter. Das ist genau dasselbe wie das, was wir hier angeguckt haben, nur jetzt ist das Ganze halt in Klassen und Objekte verpackt. Ja? Aber Objekte und sind ja eigentlich nur Zusammenstellungen von Daten und Methoden. Mehr ist es nicht. Ja? Also das ist nicht irgendwas Magisches. Es ist einfach nur, die Methoden stecken jetzt noch irgendwo drin. Aber ob do self-sum-square jetzt auch wieder in der Klasse drin steckt oder nicht, ist ja eigentlich schieden didi, sagen wir mal. Ja? So, es ist einfach eine Methode, die wird aufgerufen, fertig. Wo, ist uns für den Moment mal egal. Ja? Jetzt kann ich hier zum Beispiel Step Over machen, dann bin ich, hier wird Schnarch ausgegeben und ich bin eigentlich fertig. Wenn ich jetzt Step Over mache, ja, dann weiß er nicht mehr, wo er jetzt noch hinspringen soll. Und dann kann ich hier das Ganze auch mal terminieren und hier wieder zu meiner Java-Perspektive zurückkehren. Ja? So. Also, relativ simpel. Jetzt müssen wir nur noch verstehen, was ist jetzt los mit den Interfaces. Ja. Interfaces, haben wir ja schon gesagt, sind so eine Art leere Klassen, sind so eine Art Klassenvertrag. Ja. Hier war das Beispiel die Geschichte mit dem Unterseeboot und dem Wal. Ja. Genau. Jetzt bei den Bienen stellen wir ja fest, gut offensichtlich, die Hornisse kann stechen, die Biene kann stechen. Also lassen Sie uns doch mal ein Interface bauen, was ICANN-Sting heißt. Ja? Gehen wir mal hin. So, File, New. Und jetzt mache ich nicht Class, sondern Interface und nenne das Ganze ICANN-Sting. Naja, nicht Sting. So, okay. Und sage, Sting, naja. Gut. Okay, was machen wir? Wir haben jetzt das I vergessen. Also machen wir hier einen Rechtsklick, gehen hier auf Refactor und Rename und sagen, das Ganze soll eigentlich ICANN-Sting heißen. finish. Ja? Das heißt, jetzt heißt es auch I can sting. So, und was soll das haben? Das soll eine Methode haben, die public ist, also auf die jeder zugreifen kann, kriegen wir alles noch, die nichts zurückgibt, sting heißt und auch keine Variablen als Input nimmt. Ja? Das ist auch schon alles. Ich schließe das Ganze durch einen Strichpunkt ab, wo im Vergleich hier bei der Biene fange ich hier mit den Mengenklammern an und mache auch mit den Mengenklammern am Ende wieder zu und programmiere dazwischen meine Sting-Methode. Hier in dem Interface sage ich nur, die soll es geben. Da mache ich keine Mengenklammern. Ja? Und dann speichere ich das. Jetzt kann ich also sagen, Little B kann sowohl fliegen. Jetzt, da wir keine Mehrfachvererbung haben, kann ich nicht einfach sagen, extends I can sting. Ja? Sondern da ist ja der Witz, erben kann eine Klasse nur von einer einzigen Oberklasse. Es kann aber eine Klasse ganz viele Interfaces implementieren. Das heißt, ich kann hier sagen, implements I can sting. Ja? Gut, jetzt passiert nichts weiter. Die Methode Sting hatten wir eh schon programmiert. Insofern ist es für Little B ja einfach, den Vertrag zu erfüllen. Es ist ja eh schon da. Ja? Genauso ist es für die Angry Hornet natürlich einfach, das hinzukriegen, weil die auch schon eine Methode Sting hat. Ja? So. Jetzt speichere ich beide Methoden. Ja? Schön. Die, die noch nicht gespeichert sind, haben hier so ein kleines Sternchen. So, jetzt werden Sie sagen, und jetzt? Ist jetzt irgendwas anders als vorher? Nö, ist eigentlich nichts anders. Also hat eigentlich nichts gebracht. Ja? Was hat es gebracht? Das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Jetzt gehen wir nämlich nochmal in unsere Meadow-Demo, ja? Und sagen, okay, wir haben jetzt zwei kleine Bienen. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, ich mache mir noch eine Angry Hornet. Ja, kann ich ja machen. Angry Hornet. Wie hießen die? Sorry. Also nicht. Wie hießen die bei der Maya? Haben die einen Namen gehabt? Nee, die waren einfach nur böse. Ja. Evil. Ja? Gut. Und Evil soll also eine neue Angry Hornet sein. Ja. Very nice. So. Gut, jetzt haben wir Evil. Und jetzt klar, ich meine, gut, Evil kann jetzt auch stechen. Schön, ja, jetzt hat es jeder gesagt, jetzt hat es jeder kapiert. Ja, ich will es speichern, vielen Dank. Brumm, Schnarch, Megapeaks. Ja, Halleluja. Ja. Gut, dann wollen wir hier die Maya auch noch stechen lassen. So. Scheint alles nicht so besonders interessant zu sein, ja. Nee, weil klar, ja, den Witz haben wir jetzt kapiert, hier kommt Peaks, unten kommt Megapeaks. Was soll das jetzt mit dem Interface, ja? Ja gut, frag. Diese Geschichten hier, meinen Sie diese oder meinen Sie diese? Welche denn? Nein. Also, Sie sehen natürlich, also es sind die gleichen runden Klammern, ja, also auf der Tastatur runde Klammer, ja, aber die haben ein bisschen unterschiedliche Funktionen. Werden wir auch noch dazu kommen. Also, was das hier ist, ja, das ist ja erstmal Angry Hornet ist der Klassenname, richtig? Ja, so heißt halt die Klasse. Und die Aktion ist ja, Evil ergibt sich aus dem, was kommt, wenn ich ein neues Objekt von Angry Hornet baue. Das ist ja das, was passieren soll. Ja? Und diese runden Klammern, die haben wir bisher kennengelernt als Parameterlisten von Methoden, also als Eingabe quasi. Ja? Wie hier zum Beispiel, da war es mal, do self some square hatte eine Eingabe. Ja? Und das ist das, was dann zweimal hoch und so weiter genommen wurde. Ja? Wenn ich bei den meisten Sachen, die wir jetzt hier genommen haben, also Fly, Sting, Snooze, da sehen Sie, da ist runde Klammer auf, runde Klammer zu, da kommt nichts rein. Ja? Und bei Snooze ist es noch klar, bei Sting könnten wir jetzt mal anfangen, was reinzuschreiben, wen steche ich. Ja? Das machen wir später. Das, was jetzt markiert ist, ist aber im Prinzip auch eine Methode, ein sogenannter Konstruktor, ja, Das ist praktisch so eine Methode, die das Verhalten von einer Klasse ist. Und sie gehen zu dem Bauplan Angry Hornet hin und sagen, Servus, bau mir mal eine böse Hornisse. Und dann sagt die Klasse Angry Hornet oder diese Methode, diese Konstruktormethode, jo, mache ich, und gibt ihnen eine Angry Hornet zurück. Ja? Genauer gesagt, gibt es ihnen eine Referenz auf eine Angry Hornet. Ja? Das ist genauso wie wenn sie sagen, Sprachen lernen, Tandempartner, sagt ihnen was, oder? Ja? Da gehen sie hin zu so einem Verzeichnis und sagen, gib mir mal einen Tandempartner für Griechisch. Was so ein Verzeichnis macht im Netz oder bei einer Beratungsstelle, die stellen ihnen ja keinen Griechen hin, ja? Sondern was sie ihnen geben, ist eine Telefonnummer von einem Griechen, ja? Und der echte Grieche, den können sie über die Telefonnummer zugreifen. Und das ist im Prinzip auch das, was hier passiert. Denn Evil selbst, das Objekt, die Variable, sollte ich sagen, Evil enthält nur den Verweis auf das Objekt. Ja? Sie können dann beim Objekt anrufen und sagen, Servus, stech mal. Ja? So. Also das war jetzt die längliche Erklärung. Kriegen wir aber alles noch im Detail. Das ist also klassisches Prinzip, ich baller Ihnen jetzt hier mal was hin, man kapiert nicht alles, kann vielleicht ein bisschen rumspielen, indem man es einfach genauso macht, nachher kommt es nochmal genau. Okay? Gut. Jetzt haben wir immer noch nicht kapiert, was es mit den Interfaces soll, weil das hätte vorher ohne Interfaces auch schon prima geklappt. Ja? Jetzt zeige ich Ihnen mal was. Nämlich, wenn ich mal einfach Code schreibe, der ganz generisch ist. Ja? Und zwar sage ich, I can sting. Na, so nicht. Muss ich schon richtig schreiben. Und sage, some stinger. Ja? Was habe ich jetzt deklariert? Ich habe eine Variable, ein Objekt, eine Referenz auf irgendwas deklariert, was von dem Interface-Typ ist. Ja? Denn ICANSTING ist ja ein Interface und keine Klasse. Ja? Funktioniert aber genauso, denn ich kann jetzt zum Beispiel sagen, SOMESTINGER ergibt sich aus Maya. Ja? Und dann sage ich SOMESTINGER STING. Ja? So. Was wird jetzt passieren? Ich meine, das Interface selber sagt ja einfach nur, okay, alles, was ein I-Can-Sting-Ding ist, kann stechen. Aber es sagt ja überhaupt nicht, wie es sticht. Und eine Biene sticht anders als eine Hornisse. So, jetzt offensichtlich, wenn wir zu unserer Demo zurückkehren, ja, betrachten Sie dann nur mal die letzte Anweisung, die hier unten ausgegeben wird. Der Kram wird ja immer noch weiter ausgegeben. Ja? Wenn ich das Ganze ausführe, welche Sting-Methode wird sozusagen aufgerufen? Peaks, ja, die von Maya natürlich, nicht die von Hornet, warum auch? Ja? Und genau, das heißt, hier unten kommen Peaks. Ja? Wenn ich jetzt das Gleiche hier mit Evil mache, ja? Ja, dann kommt Megapeaks als letztes. Ja? Und eigentlich müsste ich in dem kleinen Stück Code überhaupt nicht sozusagen diese Zuweisung explizit machen, sondern ich kann praktisch Code schreiben, der nur darauf aufbaut, dass ein ICANSTING stechen kann. Und was auch immer sich hinter dem ICANSTING verbirgt, eine Little Bee oder eine Angry Hornet, ist ja dem Code an der Stelle egal. Es weiß einfach nur, ich kann das Verhalten Sting aufrufen, was rauskommt, ist mir doch egal. Ja? Und das ist unglaublich mächtig, weil auf diese Weise müssen Sie nicht Ihren Code 500 Mal neu erfinden, wenn Sie was Kleines anders machen wollen oder wenn Sie irgendwas speziell auch noch für die Klasse vorsehen wollen. Ja? Das heißt, Sie können auf die Weise mit Interfaces halt auch operieren wie mit Klassen. Wer findet das mysteriös? Gut, dann ist ja schon mal nicht schlecht. So. Jetzt wollen wir diese ganzen Behaviors, die wollen wir noch ein bisschen cooler machen. Ja? Und wir wollen sie cooler machen, indem jetzt Behaviors anfangen, also Methoden, Verhaltensweisen, sich gegenseitig aufzurufen. Was mache ich jetzt? Ich gehe hin und mache mir eine Klasse Blume. Ja? So, Class, Flower, so, Finish. So, und jetzt programmiere ich mir eine Klasse Flower. Jetzt wissen wir schon, was wird passieren, wenn die Maya die Blume anfliegt. Ja? Jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Also erstmal hat eine Blume in der Denkweise natürlich einen momentanen Füllstand von Pollen. Ja? Also Double Amount of Pollen. Und da können wir sagen, keine Ahnung, was weiß ich, der soll 100 sein. Wir können ihn aber auch erstmal offen lassen. Ja? Jetzt zu Ihrer Frage nochmal, wenn ich diesen Konstruktor, von Konstruktoren haben wir noch nie was geredet. Ja? Jede Klasse hat automatisch einen Konstruktor, ich kann ihn aber auch selber noch programmieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, mein Konstruktor, der soll so aussehen, der heißt wie die Klasse, ja, und hat hier auch mögliche Parameter, ist eine Methode im Grunde genommen, die wird einfach von new aufgerufen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, mein Amount of Pollen soll 100 sein. Ja? Und ich packe auch noch ein D dahinter für Double, aber das ist eigentlich egal. Ja? Also das ist schon ein echter Vorgriff, das machen wir eigentlich erst das übernächste Mal, ist aber relativ verständlich, denn wenn ich eine Biene konstruiere, ja, oder eine Blume, dann kann ich sozusagen, wenn von mir verlangt wird als Klasse, stell mir mal ein neues Blumenobjekt hin, da kann ich in diesem Konstruktor eine Menge von Sachen tun, die beim Konstruieren passieren sollen. Also ich kann den Füllstand von Pollen auffüllen, kann die Blume nochmal abstauben, kann alles Mögliche machen. Ja? Und das ist der Sinn und Zweck von Constructors. Ja? So, jetzt die Maya wird natürlich irgendwann mal das Verhalten von der Blume anfordern. Ja? Sie selber wird auch Pollen sammeln, aber dazu muss sie natürlich zur Blume hinfliegen und dann zur Blume sagen, gib mir mal den Pollen. Also könnten wir zum Beispiel sagen, public, ja, und jetzt gibt er ein bisschen Pollen zurück, die Blume, yield Pollen, right? Und dann kann ich jetzt natürlich sagen, also jetzt können wir auch noch sagen, wie viel geerntet werden soll. Double how much. Und dann kann ich nachgucken, ist mein, was von mir als Blume verlangt wird, habe ich das, ja, oder habe ich es nicht mehr? Ja? Und welches Statement wird geeignet sein, um jetzt dieses abhängige Handeln zu forcieren? While nicht so, die Dame hat es anders, if, genau. Ja? Weil die Logik ist einfach so, wenn ich genug Pollen habe, dann gib es her. Wenn ich nicht genug Pollen habe, gib einfach das her, was ich noch habe. Ja? Das programmieren wir jetzt einfach mal. Und das ist relativ simpel. Ja? Also wir haben ein If-Statement, das hat auch wieder runde Klammern. Jetzt sagen wir einfach if how much größer gleich amount of Pollen, ja. Und jetzt mache ich mal ein If-Statement, obwohl wir machen eins mal mit ein standardmäßiges, ja. Dann könnte ich sagen, ja, oder ich mache es mal noch anders. Ich definiere mir hier eine lokale Variable. Double returned Pollen, ja. Das ist das, was ich nachher zurückgebe und kann sagen, wenn ich genügend habe, dann ist returned pollen ergibt sich aus how much, ja? Und wenn das nicht der Fall ist, sage ich, gib einfach das zurück, was ich habe, ja? So, das könnte man zum Beispiel so programmieren. Ja? Jetzt ist das Ganze aber natürlich, Sie sehen es schon, und hier am Ende muss ich es natürlich auch noch zurückgeben. Ja? Also return, returned Paul. Ja? So. Jetzt, ups, amount of pollen, was? Was ist hier los? Habe ich es falsch geschrieben? Ah ja, klar. Großes O, schlecht. So. Gut, Sie sehen schon hier diese Fehler, die tauchen hier mit diesen roten X auf. Bitte sehr, Frage? Ja? Ja, klar, kleiner gleich, logisch. Sie haben völlig recht. Das ist natürlich vollständiger Blödsinn, Sie haben recht. Ja. Ja. So. So ist es richtig, okay? Jetzt, welchen Fehler habe ich jetzt gemacht, wenn ich diese Methode so programmiere? How much? Das definiert ja der, der das Verhalten aufruft. Der steckt es ja rein. Ja? Sehen wir gleich noch. Aber es gibt noch einen ziemlich simplen buchhalterischen Fehler, den wir eigentlich gemacht haben. Eine Blume hat doch einen Zustand und der Zustand ist der Pollenfüllstand. Wenn ich irgendwem erlaube, von mir zu ernten und dem was zurückgebe, dann muss ich doch was noch tun. Ja? Genau. Bingo. Ich muss den Amount of Pollen noch reduzieren. Ja? Nämlich genau um das, was ich abgezweigt habe. Das heißt, mein Amount of Pollen soll mein Amount of Pollen minus returned Pollen sein. Ja? Jetzt werden Sie sich fragen, ja, diese Variable, ja, woher weiß ich denn jetzt in dieser Methode, was für ein Amount of Pollen gemeint ist? Ja? Es könnte ja viele Blumen geben und die könnten ganz unterschiedliche Füllstände haben. Ja? So, und die Antwort ist, diese Methode wird ja auf dem Objekt aufgerufen. Das heißt, wenn das Objekt das Verhalten yield Pollen zeigt, dann ist natürlich der Bezugspunkt klar. Das ist der Amount of Pollen, was in der konkreten Blume, die gerade in Rede steht, auf der das Verhalten ausgeführt wird, eben gemacht wird. Ja? Ziemlich simpel. Ich kann das noch betonen, das kriegen wir auch noch, indem ich das Objekt, von dem ich den Zustand jetzt meine, noch explizit referenziere, nämlich sich selbst, also this. Ja? Das kriegen wir aber noch, das ist nicht so interessant jetzt. Ja? Also eigentlich ist es intuitiv klar, wenn es 5 Blumen gibt, und ich rufe das Verhalten auf einer bestimmten davon auf, dann ist natürlich deren Füllstand gemeint. Ja? So. Gut, das ist das, was jetzt hier passiert. Und jetzt wollen wir das Ganze bei der Maya nochmal anpassen und schauen uns mal an, was die Maya jetzt damit macht. Ja? Also die Maya sammelt Pollen ein, collect Pollen. Und offensichtlich muss ich jetzt natürlich hier auch irgendwie die Blume angeben, von der gesammelt wird. Ja? Kriegen wir auch alles noch? Ich nenne sie Flower. Fowler wäre auch nicht schlecht. Okay, gut. Ja, und jetzt müssen wir das Verhalten auch noch programmieren. Ja? Naja, gut, dann machen wir es doch. Jetzt haben wir gut, sagen wir, der Pollen, harvested Pollen, den ich kriege. Jetzt, was muss ich tun? Ja, ich weiß jetzt das Objekt, die Blume, Flower, klein Flower. Und was würde ich jetzt schreiben? Nur so als Tipp. Weiß? Ja, wobei, so einfach kann ich jetzt nicht returned Pollen hinschreiben, weil das weiß die Methode nicht, was soll das für eine Variable sein. Sondern diese Methoden kennen nur die Variablen die wir selber deklariert haben, die reingegeben werden oder die in dem Objekt stecken als Zustand, auf dem wir aufrufen. Ja? Das heißt, von Return Pollen weiß die Methode nichts. Und es ist sogar gut, dass sie es nicht weiß, weil das ist das Prinzip von Information Hiding. Ich will ja den Code in Blume unabhängig ändern können, egal wer dieses Verhalten nachher auf Blume aufruft. Okay? Also, anderer Vorschlag, was könnte ich noch hinschreiben? Tipp. Also, was will ich tun? Ich will doch ein Verhalten der Blume aufrufen. Nämlich dieses Gib mir Pollen. Also, die Referenz auf Blume, diese Variable, dieses Objekt, habe ich ja, klein Flower, das ist hier drin, sozusagen, es ist reingesteckt worden. Also kann ich sagen, Flower, Punkt, und dann sage ich, Yield Pollen, ja, how much. Jetzt sehen wir schon, sagen wir mal, wir wollen jedes Mal als Biene 10 ernten, ja, weil wir bescheiden sind, okay. Maya ist eine bescheidene Biene und will das so haben. Ja? Gut. Ich kann natürlich auch hier mal wieder die Deklaration und den Aufruf sozusagen verdoppelt oder in einer Zeile. Ich kann es jetzt noch ein bisschen simpler machen, so wie Sie es vielleicht gewöhnt sind, und sagen, so ist es vielleicht noch klarer. Ja? Genau. Okay. Und jetzt kann ich mich auch nochmal freuen und kann was ausgeben. System out Printline. Ups. I hab so schön. Und jetzt plus harvested pollen plus Milligramm Pollen gesammelt. Ja? Gesammelt. Ja, prima. Also der Crow kann schon mal nicht tippen, das ist schon mal die Take-Home-Message. So. Okay. Ups. Na, das wollen wir nicht. Gut, egal. Ja, prima. So, das kann ich jetzt mal tun. Was passiert jetzt also? Erstmal passiert gar nichts, weil wir diese Methode noch gar nicht aufgerufen haben. Also müssen wir praktisch in Meadow gehen und diese Geschichte mit dem Stinger lasse ich jetzt mal, okay, gut, lassen wir es mal drin. Jetzt muss ich mir erstmal Blumen erzeugen. Okay? Also Flower 1 gleich New Flower. Wie viel Pollen hat jetzt Flower 1? 100. Ja, ich habe es halt frisch gebaut. Ja. Jetzt kann ich mir noch eine zweite Blume einsammeln und sag halt, ja, will ich noch eine zweite Blume haben. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen die Blumen auch noch ausstatten mit einer Meldung, wie viel sie jetzt noch haben. Ja. Also System out print line und sage, übrige Pollen, Doppelpunkt, und dann gebe ich das auch noch aus, Amount of Pollen, App. So. Jetzt weiß ich, also diese Zeilen sagen jetzt, die drucken jetzt diesen Text aus plus den Wert dieser Variable. Der Wert der Variablen in String umgewandelt. Das geht automatisch. Ja? Diese Operatoren hier, wie dieses Plus, das werden wir noch genauer später heute kennenlernen. Das heißt, jeder Datentyp, ob das jetzt so ein primitiver ist wie Int oder Double oder so ein Referenztyp wie jetzt Objekte zum Beispiel, ja, da kann man Operatoren drauf anwenden. Und das Plus auf Ganzzahlen, das kennt jeder. 2 plus 7 ist 9. Ja? Und wenn ich jetzt den String heute mit dem String ist und dem String ein und dem String schöner Tag zusammenplusse, was kommt raus? Na, der String heute ist ein schöner Tag. Ja? Das heißt, Jeder Operator, dieses Plus, hat auf unterschiedlichen Datentypen auch eine unterschiedliche Semantik. Und hier ist es praktisch eine sehr viel implizite Geschichte, aber wir kapieren, was da gemeint ist. So. Jetzt müssen wir noch weiter programmieren hier an unserem Blumenbeispiel und sagen jetzt, gut, jetzt haben wir die Blumen und jetzt kann ich natürlich sagen, Maya, und dann sage ich Collect Pollen. Von welchem Flower? Ja, zum Beispiel von Flower 1. Ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Also, wir lassen das ganze Programm mal laufen. Ja, muss ich noch speichern, vielen Dank. So, also erstmal kriegen wir die Meldung, übrige Pollen 90 und Maya sagt, I hab so schön 10 Milligramm Pollen gesammelt. Ja? Was ist jetzt passiert? Schauen wir es uns im Debugger einfach mal an. Ja? Und ich setze mal den Breakpoint, sagen wir mal, hier hin. Okay, Toggle Breakpoint. Hier ist er, der Breakpoint. Und jetzt mache ich meine Debug-View. So, gut. Ja gut, ich habe zwei Breakpunkte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, weil ich den alten auch noch habe. Den alten lösche ich mal. Wo haben wir denn den alten? Hier haben wir den. Rechtsklick und wenn ich ihn wieder toggle, ist er weg. Jetzt habe ich nur noch den. Das heißt, der Code müsste eigentlich durchlaufen bis zu dem Punkt. Und wir sehen Brummpeaks, Schnarch, Megapeaks, das ist alles passiert. Ja. Jetzt können wir auch noch das Sting hier von Sumstinger und weil da Evil zugewiesen war, macht es jetzt nochmal Megapeaks. Kennen. So, jetzt kann ich meine Blumen kreieren, Blume 1, Blume 2 und wir sehen jetzt hier oben, gibt es nicht nur die Maya, den Willi, den Evil und Sumstinger, was einfach nur diese Interface-Referenz auf das gleiche Angry Hornet-Objekt war, sondern es gibt jetzt auch zwei Blumen und jede Blume hat Amount of Pollen 100. Ja, also das, was wir erwarten. Und jetzt steppe ich mal in diese Methode rein. Ja, also step into. So. Als erstes lande ich jetzt mal in der Biene, also in littlebee.java. Und dort in der Methode Harvest Pollen und eigentlich in der ersten richtigen Anweisung, weil das hier ist zwar auch eine Anweisung, aber eine Deklaration. Das heißt, die erste, wo wirklich was passiert, ist das. Ja? Und was passiert jetzt hier? Ich bin also gerade in die Methode reingesprungen, in die Collect Pollen Methode reingesprungen. Und die erste Anweisung ist schon wieder, spring gleich weiter, nämlich zum Blumenobjekt, ja, und rufe da das Verhalten Yield Pollen auf. Und das können wir einfach mal machen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Step Into mache, dann müsste ich bei der Blume landen. Das heißt, hier im Code flower.java und in der ersten Anweisung hier von Yield Pollen. Okay, da bin ich jetzt hingesprungen. Und da kann ich jetzt sozusagen meine Geschichte machen, nämlich if how much kleiner gleich amount of pollen, das ist richtig. Und jetzt sehen wir, returned pollen ist also 10 und nicht das, was ich noch übrig habe. Und ich mache mit dem nächsten Statement weiter nach dem if else. Okay? So, und das ist einfach nur eine Setzung von Amount of Pollen. Hier vorher sehen wir, Amount of Pollen ist 100. Wenn ich diese Anweisung jetzt auch noch ausführe, dann ist es nur noch 90. Das war die Buchhaltung, die wir, wie Sie vorhin richtig sagten. Das muss ich natürlich noch machen. Und jetzt sage ich, Returned Pollen kann ich jetzt zurückgeben. Ja? Und wohin gebe ich es zurück? Genau an die Stelle, wo ich mein Yield Pollen aufgerufen habe in dieser Collect Pollen Methode von der Biene. Ja? Da kann ich jetzt wieder weitermachen und sehe jetzt Harvested Pollen, ja, ist jetzt 10, weil das ist das, was hier sozusagen an dieser Stelle zurückkommt. Ja? Flower.yieldpollen 10,0d liefert mir als Antwort auf dieses Verhalten eine Zahl 10 zurück. Und die kann ich meiner lokalen Variable harvested pollen zuweisen. Und dann kann ich weitergehen. Und Sie sehen schon, die Ausgabe hier, die stammt noch von der Flower. Und wenn ich jetzt noch Step Over mache, dann kommt noch die Ausgabe hier, die wir hier gerade gemacht haben. Die kommt jetzt noch hinzu. Ja? Und dann bin ich eigentlich schon fertig. Und was Ihnen das zeigen soll, ist, also erstens mal, wir haben jetzt eine ganze Menge von Sachen verwendet, wo Sie sagen, ja, leuchtet irgendwie ein, aber das haben wir doch alles noch gar nicht durchgenommen. Übergabe von Werten an Methoden. Ja, machen wir auch alles in der nächsten und übernächsten Stunde noch ganz genau. Ja. Der einzige Spirit, der jetzt noch wichtig ist, ist, es gibt Objekte, Blumen, Bienen, Hornissen, den ganzen Schotter. Ja. Es gibt Interfaces, es gibt Vererbung. Das haben wir jetzt kapiert. Und wir haben nochmal zum zweiten und dritten Mal ein Beispiel gesehen, wie der Kontrollfluss einfach nur von Methode zu Methode springt. Ja, es gibt jede Menge Methoden, die stehen in irgendwelchen Klassen und werden auf irgendwelchen Objekten aufgerufen. Und ja, da geht halt tak, 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 tak der Code von der einen Methode, dann ruft die andere auf, dann geht die wieder ein Stückchen, dann ruft sie eine dritte auf und die wieder eine vierte und dann wieder zurück zur dritten und so halt. So ist das Ganze, so ein Spaghetti-Konstrukt ist es. Ja? Wer hat jetzt da noch Zweifel an diesen Blumen-Bienen-Geschichten? Irgendwelche Fragen dazu? Bitte sehr.
Wenn jetzt hier diese Collect-Poll-Methode, diese Yield-Poll-Methode aufgerufen wird, ja, und man es nicht immer 10.0 als Wert haben will, kann man praktisch dann in die Klammer dieses von den Yield-Poll dieses How much schreiben und das dann oben neben dem Flower.
Völlig korrekt. Also die Frage von dem Herrn war, jetzt bin ich ja ziemlich statisch, ja, und sage, ich will hier immer nur 10 einsammeln. Was ist denn jetzt, wenn ich eine variable Anzahl einsammeln will? Wenn also das Verhalten von der Maya nicht nur ist, collect Pollen von irgendeiner Flower, sondern ich will auch sagen, wie viel Pollen sollst du einsammeln? Naja, das ist relativ simpel zu programmieren. Und zwar genauso, wie Sie es vorgeschlagen haben. Ich mache es mal wieder in der Java-Perspektive. Was wir einfach nur machen müssen, ist, wir müssen hier nicht nur die Blume spezifizieren, von der gesammelt werden soll, sondern ich muss auch noch double, ich nenne es jetzt mal amount. Das muss nicht how much heißen. Ja, das kann auch Alpha 23 heißen. Ja, und dann, wenn ich hier dann statt 10,0d einfach amount hinschreibe, dann ist das im Prinzip eine coole Sache. Wenn ich das allerdings jetzt speichere, sehen wir hier, kommt in Meadow-Demo natürlich ein Fehler. Warum? Weil hier dieser Aufruf dann natürlich nicht mehr passt. Ja, das Gleiche muss jetzt hier dann auch noch sagen, sammle 20 ein, zum Beispiel. Ja? Wenn wir dann den ganzen Code nochmal sammeln, hat die Blume natürlich nur 80 übrig und Maya hat, ich habe 20 eingesammelt. Ja, genau wie hier unten. Also das ist genau das, was Sie vorgeschlagen haben. Richtig? Oder war das anders, als Sie dachten? Ja, ist genau das. So, hier war noch eine Frage von der Dame. Danke an Sie.
Das, wir müssen doch jetzt eigentlich dann den Amount of Poll, also auch Amount of Collected Poll bei der Biene auch nochmal erhöhen. Weil bis jetzt sammelt die ja zwar Pollen, aber hat dann immer noch gar keine Pollen gesammelt.
Völlig korrekt, ja. Exzellent, sehr, sehr geil. Das machen wir, dann kommen wir zu Ihrer Frage. War genau das, okay. Gut. Völlig gut beobachtet, super. Also, das ist natürlich klar, weil was die Blume weniger hat, muss die Biene natürlich hinterher mehr haben. Also, können wir hier zum Beispiel hinschreiben und sagen, collected pollen ist das, was es vorher war, plus amount. Ist das so richtig? Nee, warum?
Weil der Amount ja immer festgelegt ist, aber wenn jetzt die Blume nicht so viel hat, dann sammelt er nicht so viel, dass ich habe es nicht
mehr. Völlig richtig, sehr gut, sehr, sehr geil. Ja? Hat das jeder kapiert? So ist es richtig, okay? Was? Scheiß Dudel? Pollern. Whatever that may be. Gut, okay. So ist es richtig. Ja? Weil ich fordere von der Blume 20 an. Wenn die natürlich nicht mehr hat als 13, dann kriege ich auch nur 13. So. Und auf die Art können Sie jetzt Ihren Code immer dynamischer machen. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, warum überprüft denn jetzt die Blume selbst, ob sie noch genug hat? Es könnte doch eigentlich auch das Verhalten von der Biene sein, dass sie die Blume anfliegt, nachguckt, wie viel noch da ist und nur so viel einsammelt. Ja? Ist eine vollkommen veritable Lösung, nur die funktioniert halt ein bisschen anders. Das heißt, Sie müssen sich erst vom Flower-Objekt den Zustand, wie viel Pollen hast du, geben lassen. Ja? Wir können es ja mal programmieren. Ja? Also wenn wir das anders wollen würden. Was müssen wir tun? Also, public void, ich nenne es jetzt mal collect 2. Ja? Da muss ich immer noch sagen, von welcher Blume will ich das Ganze haben. Ja? Und ich will immer noch wissen, wie viel. Ich will aber nicht das Verhalten von der Blume jetzt so ganz einfach machen. Ja? Jetzt schauen wir mal, was wir hier. Wir kopieren einfach den Code und ändern ihn lokal. Da müssen wir nicht. Müssen nicht mehr so viel machen. So, Sie sehen schon, erstens, ich kann das Ding hier genauso Harvested Pollen nennen wie hier. Was wir hier schon sehen ist, die Menge von lokalen Variablen ist jeder Methode zu eigen. Ja? Das heißt, ich muss mir nicht einen Gedanken machen, habe ich diesen Namen schon 5-mal vergeben. Weil in der Methode ist nur das sichtbar, was in die Methode reinkommt, was lokal definiert wurde und noch die Zustände des Objekts, auf dem die Methode aufgerufen wird. Sonst ist eigentlich nicht sichtbar. Ja? So. Jetzt hier, das ist ja jetzt der interessante Punkt, Flower Yield Pollen. Ja? Also was wir eigentlich noch wollen, ist Double Available. Und das ist doch nichts anderes als flower.amountofpollen. Ja? Das heißt, ich habe hier den Zustand Amount of Pollen von Flower abgefragt und mir in einer lokalen Variablen available gemerkt. Ja? Und jetzt kann ich natürlich dieses Verhalten einfach nehmen. Ja? Jetzt können Sie sagen, ja, das ist ja jetzt auch nichts anderes als vorher. Nee, ist es auch nicht. Ja? Ansonsten könnte ich aber, also das könnte ich machen, ja. Ich könnte aber auch einfach sagen, könnte diese gleiche if-Anweisung hier nochmal machen. Also if sozusagen if amount kleiner gleich harvested. Available, dann, was soll dann passieren? Und Sie merken, ich habe jetzt hier nicht mehr ein Statement, sondern ich habe hier eine ganze Menge von Statements vorzumachen. Deswegen mache ich jetzt hier auch so eine geschweifte Klammer auf. Also als erstes, wenn genügend bei der Blume da ist, was wollen wir dann machen? Da wollen wir sagen, dass flower amount of Pollen gleich flower amount of pollen minus amount. Ja, das können wir sagen. Das heißt, wir nehmen der Blume einfach weg, ohne ein Verhalten auszuführen auf der Blume, sondern wir ändern einfach den Zustand von außen. Das kann ich ja auch machen. Und ansonsten, gut, ich habe jetzt doch nur ein Statement, also insofern lassen wir mal die Klammern weg, die haben wir auch noch nicht durchgenommen, lassen wir es mal so. Und ansonsten kann ich zum Beispiel sagen, soll nur noch available da bleiben, ja? So. Und dann brauche ich schon diese Geschichte nicht mehr. Und ja doch, ich brauch jetzt natürlich doch mehr Statements, weil ich muss natürlich meinen Harvested auch entsprechend setzen. Ja? Denn das muss ich auf jeden Fall noch machen. Harvested Poll ist einfach, ergibt sich aus Amount. Ja? Und hier ergibt es sich einfach aus Available. Und auch hier, wenn ich mehrere Statements machen will, die bedingt sind, dann mache ich einfach so eine geschweifte Klammer. Harvested Pollen ergibt sich hier dann aus Available. Ja? So. Und dann kann ich diese Zeile, kann ich mir eigentlich sparen. Okay? So, also das wäre jetzt eine Methode, die lässt die Blume ziemlich passiv. Ja? Ich ändere einfach von außen den Zustand der Blume mit Gewalt. Ja? Aber Sie sehen, im Prinzip macht Collect 2 eigentlich genau dasselbe wie Collect Pollen, also Collect 1, wenn Sie so wollen. Ja? Können das ganze Ding auch Collect Pollen 2 nennen, dann haben wir das nochmal schon mal klar. Ja? Collect Pollen 2. Ja? So. Jetzt frage ich Sie, welche Methode gefällt Ihnen besser? Collect Pollen oder Collect Pollen 2? Sie sagen? Die Zweier ist näher an der Realität. Sie sagen sogar, sie ist logischer. Ja? Wer vertritt eine andere Meinung? Wer würde eine andere Meinung vertreten? Wem gefällt die erste Variante besser? Irgendwer, der sich traut. Bitte, ja? Kürzer, ja, gut, könnte man so machen. Aber wenn wir die zweite hätten, dann bräuchten wir ja die entsprechende Methode in Flower gar nicht mehr. Ja? Also das wäre ja, kürzer ist es unterm Strich eigentlich nicht. Kann noch jemand ein Argument finden, warum vielleicht die erste Methode die geilere ist? Bitte sehr.
Weil man da bloß auf diese eine Yield-Pollen-Methode zurückgreift und dann diese Yield-Pollen-Methode könnte ja noch in einer anderen Methode verwendet werden.
So, also sein Argument ist, ich greife in der ersten ja auf Yield-Pollen, das heißt auf ein Verhalten von Flower zurück. Und dieses Yield-Pollen könnte ja noch ganz woanders gebraucht werden. Das ist auf jeden Fall richtig, denn wenn woanders auch noch irgendwo Pollen abgezapft würde, dann müssten Sie diesen ganzen If-Else-Schmutz dort natürlich auch nochmal nachprogrammieren. Ja? Es gibt noch ein viel gewichtigeres Argument, warum die erste Methode die mit Abstand bessere ist, nämlich dieses Prinzip der Abstraktion und des Information-Hidings. Ja? Weil was ich doch mache ist, ich verwende ein Verhalten der Blume und wie die Blume intern ihren Pollen buchhaltet, das ist mir doch egal. Ich will ja einfach nur von der Blume, in dem Moment, ich bin die Biene, ich fliege hin und sag, gib mir mal. Ja? Und dann sagt die Blume, jo, alles klar, hier. Ja? Wenn ich in der Blume sozusagen rummache, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie rauchen und Sie wollen jemand um Feuer bitten. Was machen Sie? Sie gehen hin und sagen, hallo, darf ich bitte mal Feuer haben? Und der andere sagt, sehr gerne. Fupp, ja? So geht's. Sie gehen ja nicht hin und sagen, Schnauze. Danke auch. Ja? So macht's kein Mensch. Ja? Warum? Erstens, Sie wissen ja gar nicht, in welcher Hosentasche der sein Feuerzeug hat. Heißt hier, um die zweite Methode machen zu können, muss ich wissen, dass es in der Blume einen Zustand Amount of Pollen gibt. Jetzt können Sie sagen, ja, ist doch public, weiß ich doch. Im Prinzip sollten Sie solche Zustände aber gar nicht public machen, sondern ob das Ding jetzt intern Amount of Pollen heißt oder XY423 vom Typ Float, Int oder Double ist, kann Ihnen ja egal sein. Sie wissen vorher auch nicht, hat der ein Gasfeuerzeug, ein Benzinfeuerzeug, ist es in der rechten Tasche oder was auch immer. Aus der Sicht des Typen, der Ihnen Feuer gibt, ja, der kann ja das selber machen, wie er Bock hat. Er kann ja sein sein Feuerzeug hinstecken, wo er will. Er kann an ihnen aber, egal wo er es hat, das Verhalten Feuer geben anbieten. Ja? Und wenn sie in seiner Struktur rummachen, dann müssen sie sehr viel wissen. Und noch schlimmer, nehmen wir mal an, sie wüssten, Leute haben ihr Feuerzeug immer rechts. Ja? Dann gehen sie halt hin, sagen Schnauze, nehmen es in die rechte Hosentasche, funktioniert ja. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn der Mensch sein Feuerzeug in die hintere linke Hosentasche packt? Kein Feuerzeug da. Ja? Und es ist doch die Sache des Menschen, wie der das macht. Und das ist Information Hiding. Ja? Das heißt, sie wollen den Code so programmieren, dass möglichst viel lokal ist und dass sie nur über Schnittstellen an Verhalten anknüpfen von Objekten. Ja? Der kann das Feuer geben, realisieren, wie er will. Okay? Deswegen ist die erste Methode viel besser als die zweite Methode. Okay? Ist das halbwegs verständlich? Wer hat da noch Schwierigkeiten mit? Okay, gut. Dann verlassen wir mal die Blumenwiese, ja? Und wir kriegen noch mehr schwachsinnige Beispiele, keine Angst. Da können Sie sich auf mich verlassen. Schwachsinn ist meine zweite Natur. Gut, was wir jetzt machen ist, jetzt wird es nochmal ein bisschen trockener, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück und betrachten nochmal die Sprachgrundlagen von Java ein bisschen genauer. Ja? Und das beschäftigt uns jetzt halt noch die letzten 25 Minuten, greifen wir das nächste Mal auch mit praktischen Beispielen natürlich wieder auf. So. Übrigens, Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Ich habe Ihnen hier jeweils die Links zu den Seiten in dem Java-Tutorial angegeben, wo der Kram drinsteht, den ich behandle. Das heißt, Sie können das, wenn Ihnen mein Gelaber nicht taugt, auch dort nachlesen. Ja? So. So, treten wir noch mal einen Schritt zurück. Ja? Variablen. Und das war das Zeug, was wir hier hatten. Sie erinnern sich, Horst, Heiner und die ganzen Menschen. Ja? Variablen sind ja früher bei uns einfach Namen für Speicherzellen gewesen. Das haben wir uns auch im Debugger angeguckt mit Horst und Heiner. Bei Objekten war jetzt im Debugger aber dieses kleine Plus, wo wir was expanden konnten. Und da haben wir sozusagen gesagt, was eigentlich ein Objekt ausmacht, ist die ganze Menge aller Zustandsvariablen. Das heißt, ein Objekt ist eine kompliziertere Struktur. Sie können sich so ähnlich vorstellen wie ein Mensch ist eher was Einheitliches, so wie Heiner, ja? Und eine Gruppe von Menschen besteht aus mehreren. Ja? So könnte man es. Oder ist vielleicht kein besonders gutes Beispiel. Vergessen Sie das Beispiel. Ja? Also, und Horst, Heiner und Fritz waren in diesem Sinne primitiv typisierte Variablen. Ja? Und primitive Typen, vor denen hat sie ihre Mutter immer schon gewarnt, primitive Typen gibt es im Wesentlichen ja, nur 5, 6 verschiedene. Integer, Double, Float, Boolean und so weiter. Wohingegen die Variablen, die wir hatten mit Flower 1, Maya, Willy, Evil, das waren ja alles Objekte oder genauer gesagt Referenzen auf Objekte. Und diese Variablen sind somit von einem sogenannten Referenztyp. Also es gibt zwei grundsätzliche Arten, primitive Variablen und Referenzvariablen. Ja? Und Referenzvariablen können Sie sich im Grunde genommen so vorstellen, das kriegen wir gleich noch als ein Beispiel. Wenn ich sage, was ist denn jetzt Maya, diese Variable, was ist die denn genau? Ist die jetzt das Objekt oder ist sie nur eine Referenz auf das Objekt? Und letzteres ist wahr. Ja, da kommt wieder das Beispiel mit der Telefonnummer. Ja, wenn Sie einen Tandempartner suchen für Griechisch, die Frau an dem Counter oder die Webseite stellt Ihnen keinen Griechen hin, sondern sie gibt Ihnen die Telefonnummer. Das heißt, die Variable Grieche ist dann eben die Telefonnummer des Objekts oder die Referenz auf das Objekt. Ja, kriegen wir gleich noch genauer, wie das im Speicher aussieht. Also, Primitive Typen sind alle vordefiniert. Das heißt, ich muss die Typdefinition eigentlich gar nicht machen. Bei Referenztypen muss ich sie sehr wohl machen. Das haben wir auch schon 5-mal gemacht. Die Definition des Typs ist eigentlich das Programmieren der Klasse, des Bauplans. Ja? Und Integer und Double und den Kram, diese primitiven Typen, die gibt es schon voreingebaut sozusagen. Ja? Bei der Deklaration sind die relativ gleich, nur wir sehen schon, die primitiven Typen sind klein geschrieben und die Referenztypen jetzt wie Klassen, Interfaces und sowas, die werden mit Großbuchstaben angefangen. Ja? Das ist eine Konvention. Instanziiert, das heißt ins Leben gerufen werden sie, indem wir ihnen bei primitiven Typen einfach einen Wert zuweisen. Das haben wir hier bei Horst und Heine auch schon 5-mal gemacht. Ja? Und bei Referenztypen verwenden wir den New-Operator zusammen, Verzeihung, mit dem Konstruktor. Ja? Das heißt, Heiner ergibt sich als New-Student. Sorry, dass jetzt Heiner einmal hier als Primitivvariable und hier einmal auf der rechten Folie als Referenztyp ist. Sorry, ja, ist vielleicht didaktisch nicht so gut. Aber Sie sehen natürlich den Unterschied. Okay? Nehmen wir halt hier den Horst als Beispiel. So. Manipulieren tun wir primitive Typen ganz üblicherweise mit Operatoren. Ja? Das heißt, was wir genauer gesagt manipulieren, sind Werte von primitiven Variablen. Zum Beispiel den Ausdruck b plus 42. Was heißt das? Nimm den Wert von b, nimm den Wert 42 und wende darauf den Operator plus an. Das ist wieder ein Wert und den Wert weise der primitiven Variablen a zu. Ja? Das ist das, was da steht. A ergibt sich aus B plus 42. Und die Manipulation geht je nach Betrachtungsweise bei Referenztypen hauptsächlich, indem ich Verhalten aufrufe, ja? Oder den Zustand ändere. Wir haben aber schon gesagt, den Zustand von außen zu ändern, ist keine so gute Idee. Sie erinnern sich an meine Argumente. Ja? Das heißt also, ich kann Heiner.age auf 21 setzen oder ich kann ihn gähnen lassen. Ja, das ist so die typische Art, wie wir sie manipulieren. Jetzt gibt es natürlich, wenn der gähnt, ist er hinterher derselbe wie vorher. Ja, bei der Blume ist es aber ein Verhalten gewesen, was den internen Zustand geändert hat. Das heißt, auf diese Weise konnte ich auf die Blume Einfluss nehmen. Und Test auf Gleichheit, und jetzt wird es philosophisch, ja, mache ich bei den primitiven Variablen mit dem ist gleich Operator. Das heißt also, der Ausdruck A ist gleich B ist ein Ausdruck, der vom Typ Wahrheitswert ist, also entweder true und false ist. Und das ist eigentlich relativ klar, wie das funktioniert. Ich nehme den Wert von B, bestimme den, ich bestimme den Wert der Variablen A, schaue, ob der Wert derselbe ist. Und wenn ja, ist das ganze Ding true, ansonsten ist es false. Ja? True für wahr, false für unwahr. Ja? Jetzt bei den Referenztypen wird es jetzt schon interessant. Ja? Weil da kommt jetzt nämlich der Unterschied, der philosophische Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche zum Vorschein. Ja? So, was ist der Unterschied? Kehren wir mal zu unserem Beispiel von vorhin zurück. Wir finden den Gro so replizierenswert, dass wir uns einen zweiten Gro hinbauen. Ja? Wir haben ja gesagt, eine Zustandsvariable vom Gro ist Hosenfarbe und Hemdfarbe. Jetzt setzen wir die beim geklonten Gro auch auf weiß und blau. Ja? Was dann passiert, dann haben Sie zwei gleiche Gros, die sind strukturgleich, aber die sind natürlich nicht dasselbe. Ja? Das heißt, Sie können das gleiche Hemd tragen wie ich. Das ist auch keine Kunst, das ist irgend so ein Billo-Scheiß vom H&M. Ja. Können Sie sich auch kaufen, aber Sie können niemals dasselbe Hemd gleichzeitig mit mir tragen. Das geht nicht. Ja. Sie können, wenn wir uns ganz gut kennen, können Sie dasselbe Hemd vielleicht auch mal anziehen, aber naja, gut. Weiß ich nicht, ob man das will. So. Jetzt hier dieses equals, ja, testet auf Strukturgleichheit, ja. Das heißt, da fragen wir uns, sind die Zustände beider Objekte gleich? Dann sind sie das Gleiche, aber nicht dasselbe, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es bei primitiven Typen auch einen Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche? Frage an Sie. Nee, oder? Warum? Ja gut, das war jetzt tautologisch.
Und das heißt, es kann kein Zweifel, ja.
Ja, also die Beobachtung ist schon richtig. Dasselbe und das Gleiche gibt es auf primitiven Typen nicht. Warum? Nehmen wir mal die Zahl 117. Ja? Wie oft gibt es die Zahl 117? Einmal. Ja, auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, die Zahl 117 ist ein theoretisches Konstrukt und das gibt es nur einmal. Sie können 117 Euro haben und Sie können auch 117 Euro haben, das ist aber der Bezug auf dasselbe mathematische Konstrukt. Ja. Wie oft gibt es den Wahrheitswert wahr? Naja, einmal, das ist ein philosophisches Konstrukt. Ja. Und das heißt, diese primitiven Typen sind auf so eine Weise elementar, dass der Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Ja? Das ist schon eine ganz interessante Erkenntnis. Okay? Gut. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze in den letzten Minuten, wie das Ganze auf dem Speicher aussieht. Ja? Gut. Also. Primitive Typen. Int Horst ergibt sich aus 101. Long Heiner. Heiner ergibt sich aus 5, 6, 3, 4, 8, bla 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 bla. Ja? So. Erstens mal, ich mache mir eine Int-Variable Horst. Das heißt, ich nehme mir irgendwo was im Speicher, wo ich ganze Zahlen reinschreiben kann und schreibe die 101 rein. So. Long ist ein weiterer primitiver Typ. Und das sind einfach ganze Zahlen, die besonders groß sein dürfen. Kriegen wir gleich noch. Ja? Das heißt, diese ominös große Zahl, 56 Fantastilliarden und noch was, ja, die kann ich jetzt in Heiner reinschreiben. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass für diese primitiven Datentypen, die besonders große Zahlen oder sowas aufnehmen können, dass da mehrere elementare Zellen für verwandt werden. Ja, das ist aber nur eine Implementierungsgeschichte, das wollen wir eigentlich in Zukunft nicht so buchhalten, weil es ist uns eigentlich schieden, wie viele Zellen da intern hergenommen werden. Ja, ich habe es jetzt hier nur mal so hingemalt mit dieser blauen Klammer, um das anzudeuten. Im Grunde können Sie diese 56 Fantastilliarden auch einfach hier reinschreiben. Für den Moment ist das für uns auch okay. Ja, so. Jetzt gehen wir mal zu den Referenztypen. Bicycle, Bike 1 ergibt sich aus New Bicycle und dann setze ich noch den Gang auf 3 und dann mache ich noch ein neues Mountainbike und ja, so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das jetzt hier im Speicher aus? Erstens die Frage der Methoden von Mountainbike und Bicycle. Wo stehen die denn? Sie sehen, die stehen jetzt unten im Teil Instruktionen der Methoden. Ja. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, außer Bike 1 noch Bike 2, Bike 3, Bike 4 und Bike 5 gemacht hätten, hätten wir dann diese ganzen Methoden auch jeweils kopieren müssen? Hätten wir das tun müssen? Intern? Macht das Sinn? Ja? Wer ist für ja? Wer ist eingeschlafen bereits? Exzellent. Gut. Ich höre auch gleich auf. Der Onkel hört gleich auf. Ja. Wer ist für Nein? Ja, prima. Warum sind Sie für Nein? Einfach so, just for fun. Wer ist für Nein und hat eine Ahnung, warum?
Die Frage bitte
nochmal. Verstehe. Gut. Also die Frage war, wenn ich mir jetzt außer Bike 1 noch 5 weitere Bikes mache? Ja? Wir haben ja gesagt, Objekte haben ein Verhalten. Und wir sind in einer von Neumann-Architektur, das heißt, der Code steht auch irgendwo im Speicher. Muss ich diesen Code, der das Verhalten, also Change Cadence, Change Gear, Speed Up, der das macht, muss ich den dann auch 5-mal kopieren? So, ja, genau, Sie.
Der Code kann aufgerufen werden. Also dann,
ja.
Wir kennen ja, wo es drin steht, und dann kann der Tupel aufrufen.
Ja, also wir wissen ja, es wäre völlig unsinnig, den Code zu kopieren, deswegen machen wir den ganzen Schmarrn mit Prozeduren, ja. Wir haben einmal das Verhalten Speed Up, und das ist für alle dämlichen Fahrräder einfach gleich. Ja, deswegen reicht es, das einmal abzuspeichern, und das ist unten dieser schmutzgelbe Teil irgendwo anders im Speicher. Das heißt, wenn wir sagen, Objekte sind Zustand und Verhalten, ja, dann müssen wir das Verhalten natürlich nicht jeweils kopieren, das ist klar, sondern das steht in der Klassendefinition drin. Ja. Müssen wir die Zustände kopieren? Wer ist für Ja? Müssen wir die Zustände kopieren? Hände hoch. Wer ist für Nein? Wem ist es komplett schieden, Didi? Wer ist schon längst ausgestiegen? Hände hoch. Okay, exzellent, gut. Das war jetzt keine. Es gibt noch N weitere Leute, die einfach gar nicht wissen. Bin ich eingeschlafen? Bin ich abgehängt? Bin ich am Leben? Ich weiß es nicht. Dasselbe, das Gleiche. Gibt es Außerirdische? Man weiß es nicht. Bitte sehr.
Aber kommt es nicht darauf an, weil es kann ja sein, dass alle meine Fahrräder den gleichen Zustand haben, wie der Zustand, den ich im Bicycle definiert habe. Aber wenn ich jetzt, also, dann ist ja wurscht, dann muss ich es ja nicht nochmal neu definieren. Weil
so,
also wenn ich das ändern will, dann muss ich das halt ändern.
So, also hier war nochmal kurz Konzentration, wir schaffen es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schaffen es. Ja? Noch 5 Minuten, dann hört der Chor auch auf. Ja, 5. So, hier war der Vorschlag, ich muss die Zustände nur dann kopieren, wenn ich sie für jedes Fahrrad auch einzeln anpassen will. Ja? Wenn ich sie für alle Fahrräder in Zukunft immer gleich lasse, dann muss ich sie nicht kopieren. Das ist sehr intelligent, ja? Und das weist schon auf Klassenvariablen und Objektvariablen hin, also Zustände, die wir der Klasse zuordnen, stups mich nicht, oder Zustände, die wir dem Objekt zuordnen. Ja? Das kriegen wir aber noch. Jetzt haben wir nur Zustände auf Objekten, und da muss natürlich die Antwort lauten, ja klar muss ich die Zustände kopieren, auch wenn es im Anfang die gleichen sind, sie könnten sich ja mal ändern. Das heißt, Zustände von Objekten, diese Fields, diese Attributes, das sind ja ganz normale Variablen, die sind einfach nur den Objekten zugeordnet. Ja? Das heißt, die muss ich für jedes dämliche Fahrrad neu machen. Das heißt, Bike 1, da gibt es jetzt 3 Variablen. Wenn ich hier mein Bike 1 erzeugt habe, wird Platz gemacht für diese 3 Zustandsvariablen. Wenn ich hier mein Mountainbike erzeugt habe, wird für diese 4 Platz gemacht. Ja? Und die kann ich natürlich später zugreifen, zum Beispiel mit Bike2.speed. Ja? Und nachdem wir sie erzeugt haben, sind sie erstmal trivial. Und ich kann sie hier zum Beispiel, kann ich mein Bike 1 Gear auf 3 setzen. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Bike 1 selbst? Ja, Bike 1 ist einfach nur eine Referenz auf die erste Stelle, wo der ganze Zustand steht. Bike 2 ist eine Referenz auf diese Stellen, auf die erste Stelle, nachdem die ganzen Zustände von Bike 2 kommen. Ja, das ist so ein bisschen die Telefonnummer von Bike 1 und das ist die Telefonnummer von Bike 2. Das kriegen wir das nächste Mal. Ja? Und auf diese Weise sehen wir, wenn wir jetzt hier uns diesen Speicher anschauen, sieht der jetzt irgendwie fundamental anders aus als der? Nö. Ja, das ist doch der gleiche Schotter. Dinge haben eine Adresse, irgendeinen Variablennamen und irgendeinen Wert drinstehen. Und dieser ganze Kram mit Objekten und Klassen ist einfach nur eine Frage der Gruppierung, der Sichtbarkeit, der Zugriffsmöglichkeiten. Ja? Aber im Grunde ist eigentlich alles primitiv. Ja? Referenztypen sind einfach nur mehr oder minder Zusammenfassungen von primitiven Typen plus noch Verweise auf das entsprechende Verhalten mit den Methoden. Ja? Das ist das. Gut. Ende. Wir sehen uns. Ja, Chuck Adekow hat aufgehört. Spitze, wir können gehen. Nächste Woche ist nichts, Sie wissen das. Ja, haben wir uns auf Aufzeichnen geeinigt. Das heißt, ich werde einfach in meinem Büro sitzen und vor mich hinlabern. Und dann geht's übernächste Woche wieder weiter. Ja, bis dann. Wenn Fragen sind, kann ja sein, dass der eine oder andere doch noch eine hat, bitte zu mir kommen. Ja.